Ich wollte zum Abschluss des Jahres, das ist ja unser letzter gemeinsamer Sonntagsgottesdienst in diesem Jahr, mit euch nochmal auf die sogenannte Jahreslosung zurückschauen, die ein Bibelwort, das uns in diesem Jahr begleitet hat. Weiß jemand zufällig, wo diese Jahreslosung, also wie sie lautet? Erstmal. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also Jahreslosung hier. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und weiß jemand auch, wo die steht? 1. Korinther 14, 16, 16, 14, andersrum, genau. Und als Überschrift habe ich für diese Predigt gewählt, die kostbarste Währung, die Liebe. Das, was du ja auch schon jetzt gerade gesagt hast, lieber Oskar. 1. Korinther 16, 14, wenn man sich das im Griechischen anschaut, heißt es wörtlich, alles eure, also unser ganzes eigenes, ja, soll in Liebe geschehen. Also alles, was uns ausmacht, unser ganzes Sein, oder man kann auch sagen, durch die Liebe geschehen, also nicht nur unser Tun und Handeln, das könnte man ja meinen, so alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, so wie es jetzt hier übersetzt ist, aber es betrifft eben auch nicht nur unser Handeln, sondern auch unser Verhalten. Wie gucke ich jemanden an? Das ist ja jetzt nicht unbedingt so eine Tat, die uns bewusst ist, aber auch die Wirkung entfaltet. Oder auch unser Denken, denn wie wir uns verhalten, was wir tun, geht ja schon bei uns im Denken los oder auch im Fühlen, im Wollen. Also alles Eure soll in Liebe geschehen. Alles, was uns ausmacht, da soll Liebe irgendwo drin sein und zur Wirkung kommen. Und es hat damit zu tun, dass Gottes Wesen Liebe ist und wir seine Ebenbilder sein sollen. Also soll auch unser Wesen immer mehr von Liebe geprägt sein, von Liebe durchdrungen sein, Liebe in dieser Welt erfahrbar und spürbar machen. Die Liebe, die ist heute ja in der Welt, bei uns selbst vielleicht auch, oft als Gefühl verstanden. Wenn man sich die ganzen Filme anguckt, die es da gibt, oder die Lieder, die man im Radio hört, da sind immer ganz, ganz viele Gefühle mit drin. Und das ist ja jetzt auch erstmal ganz okay, das stört ja niemanden. Allerdings, wenn es dann dazu führt, dass man sagt, ich kann jemand nur lieben, wenn ich etwas für ihn empfinde, wenn ich mich zu ihm hingezogen fühle, und dann diese positiven Gefühle für den anderen weg sind, ja, dann ist die Liebe auch weg und dann trennt man sich. Das ist ja das, was auch zunehmend unter Christen passiert. Auch diese Argumentation höre ich immer wieder. Oder auch wenn jetzt zum Beispiel Gott uns sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Heißt, Gott appelliert an uns, wir sollen andere lieben. Aber wenn wir nur auf der Gefühlsebene die Liebe verstehen, ja, das heißt dann, ich soll positive Gefühle für andere haben. Ich soll sie sympathisch finden, gerne mit ihnen zusammen sein. Und dann so, ja, aber ich kann mir doch keine Gefühle verordnen, die noch positiv sind gegenüber dem anderen. Und das ist alles verständlich, wenn man halt eben die Liebe nur als Gefühl sieht. Dann ist es im Grunde wie ja, ein Gefühl wie alles andere auch. Das wirkt wie eine Macht, der man ausgeliefert ist, für die man nichts kann, gegen die man nichts tun kann, so was Schicksalhaftes. Ja, entweder ist sie da oder sie ist nicht da. Ja, und dann war es das. So, glaube ich, ist es nicht mit der Liebe gemeint. Wenn ich zusammenfassen würde, was ich von der Bibel her, wie Gott uns offenbart hat, was die wahre Liebe ist, es versuchen würde zusammenzufassen, würde ich sagen, die Liebe ist die Beschaffenheit unseres Herzens in einer Haltung dem anderen gegenüber. Und diese Haltung des Herzens dem anderen gegenüber, die drückt eben eine starke innere Verbundenheit mit dem anderen aus, die vielleicht gar nicht erwidert wird. Und zwar aus einer Wertschätzung für den anderen heraus. Weil ich sehe, der ist wertvoll. Gefühle sind da natürlich dann auch dabei, das sehen wir auch in der Bibel, ja, da also Gott, unsere Gefühle, als Ebenbilder Gottes haben wir unsere Gefühle ja auch von Gott her, aber die Gefühle sind nicht das Eigentliche, nicht das Wesentliche bei der Liebe, sondern sie sind eher eine Begleiterscheinung, eine Ausdrucksform von Liebe. Das war mal jetzt so, wie ich es zusammenfassen würde, und damit wir das besser vielleicht nachvollziehen können, wie ich darauf komme, möchte ich mir heute einen Textabschnitt aus dem ersten Johannesbrief anschauen. Wusstest du, dass ich bei diesem Text landen würde? Weil dein Leuchtvers vorhin, der war nämlich genau aus diesem Textabschnitt. Das ist mal wieder spannend, wie der Heilige Geist wirkt. Es sind etliche Verse, die ich mit euch in den Blick nehmen möchte. Ich habe schon gedacht, ob ich euch damit überfordere, aber es lohnt sich, wenn wir die anschauen, weil der Johannes dort sein Herz sprechen lässt. Also mir geht so, wenn ich den Johannes lese, ich komme oft nicht so richtig mit, aber ich spüre, da ist ein ganz großes Anliegen, was sich nur so schwer in Worte fassen lässt. Ich glaube, Johannes hat eine Wahrheit gesehen, eine Wahrheit erlebt, wie keiner von uns, weil er einfach 3 Jahre mit dem menschgewordenen Sohn Gottes hier auf der Erde unterwegs war. Der ist 3 Jahre lang vom göttlichen, himmlischen Sohn Gottes geprägt worden. Und nicht nur geistlich, sondern hat Jesus auch menschlich erlebt. Wir erleben ja Jesus geistlich und menschlich können wir ihn nur erleben, wie er in einem anderen Christen wirksam ist und dann uns in der menschlichen Form begegnet. Aber Johannes hat das beides zusammen erlebt, geistlich und menschlich mit Jesus. Und als dann Jesus in den Himmel aufgefahren war und der Heilige Geist gekommen war, dann hat er ja auch mitgekriegt, was sich so bei seinen christlichen Glaubensgeschwistern tut. Und dazu hat ihm der Heilige Geist was aufs Herz gelegt. Und das möchte ich mir jetzt mit euch anschauen und lese uns jetzt erstmal den ganzen Text vor. Und dann gehen wir ihn nochmal stückweise durch, nicht komplett, aber von den wesentlichen Punkten her. Ich lese uns jetzt aus dem ersten Johannesbrief ab Kapitel 3, Vers 13 bis Ende Kapitel 4, Vers 20 und überspringe kurz einen anderen Block, der da drin ist, der jetzt nicht so ganz entscheidend für dieses Thema ist. Harald, wäre das okay für dich, wenn du einfach die Folie weiterklickst, so wie ich es vorlese? Das macht es für mich ein bisschen einfacher, danke. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tode zum Leben gelangt sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, weilt im Tode. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben hat. Es weilt nicht in ihm. An diesem haben wir die Liebe erkannt, dass er, damit ist Jesus gemeint, seine Seele für uns hingelegt, also in den Tod gegeben hat. Und wir sind es schuldig, die Seele für die Brüder hinzulegen. Aber wer die Lebensgüter der Welt hat und er sieht seinen Bruder Bedarf haben und verschließt sein Inneres vor ihm, wie weilt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kindlein, lieben wir doch nicht mit Wort noch mit der Zunge, sondern in Werk und in Wahrheit. An diesem merken wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und vor ihm werden wir unsere Herzen überzeugen, nämlich dass, weswegen auch immer unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht anschuldigt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, bekommen wir von ihm, weil wir solche sind, die seine Gebote halten und tun, was vor ihm angenehm ist. Und dieses ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, so wie er uns Gebot gab. Und wer seine Gebote hält, weilt in ihm, und er in ihm. Und an diesem merken wir, dass er in uns weilt, aus dem Geist, den er uns gab. Und jetzt springen wir ins 4. Kapitel ab Vers 7. Geliebte, lieben wir einander, weil die Liebe aus Gott ist und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren worden und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht kennengelernt, weil Gott Liebe ist. In diesem wurde die Liebe Gottes unter uns geoffenbart, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn lebten. Nicht, dass wir Gott liebten, sondern dass er uns liebte und seinen Sohn sandte als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so liebte, sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott je angeschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. An diesem erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben angeschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe gekannt, die Gott unter uns hat und haben geglaubt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. In diesem ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen, damit wir am Tag des Gerichts Freimütigkeit haben mögen. Weil, so wie er ist, also wie Gott von seinem Wesen ist, auch wir in dieser Welt sind, sein Wesen verkörpern. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die zum Ziel gekommene Liebe treibt die Furcht aus, weil Furcht es mit Strafe zu tun hat. Aber wer sich fürchtet, ist in der Liebe nicht zum Ziel gebracht worden. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst liebte. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Ich habe gemerkt, da atmen ein paar tief durch. Ja, es ging mir auch so. Was für eine Offenbarung über die Liebe. Über den Ursprung der Liebe, das Ziel der Liebe, und ihren Weg zu uns und ich würde auch sagen, ihren Weg mit uns in dieser Welt. Das möchte ich jetzt mit euch noch ein bisschen genauer anschauen, diese vier Aspekte. Erstmal der Ursprung der Liebe. Die kostbarste Währung, wo hat sie ihren Ursprung? Das finden wir in diesem Abschnitt, den ich uns jetzt gezeigt habe, wo es heißt, die Liebe ist aus Gott in Vers 7, Gott ist die Liebe in Vers 8 und nochmal Gott ist die Liebe in Vers 16. Die wahre, die echte, die vollkommene, die bleibende Liebe, die nicht nur so irgendwie wackelig ist und dann ist sie wieder weg, sondern die wirklich Bestand hat, die kommt allein aus Gott, weil sein Wesen Liebe ist. Gott ist Liebe. Punkt. So viel könnte man sagen zum Ursprung der Liebe. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott, in seinem Wesen, in seinem Herzen, in seiner Art, wie er ist. Jetzt weiter. Die kostbarste Währung, die Liebe. Was ist das Ziel? Jetzt kommt auch der Abschnitt, wo du den Leuchtvers ausgesucht hattest, Oskar. Das Ziel der Liebe ist, dass wir, die Objekte der Liebe Gottes sozusagen, denen die Liebe Gottes gilt, für immer in der Liebe sind. Das möchte er erreichen. Und unser Text nennt es das wahre Leben. Das ist das Leben. Und das Gegenteil vom wahren Leben ist eben der Tod, vom Tod gezeichnetes Leben. Das ist ja das, was wir Christen glauben, dass wir durch Jesus vom Tod zum Leben übergetreten sind, weil Weil Jesus das wahre Leben verkörpert. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So kennzeichnet sich Jesus selber. Er ist der Mensch gewordene Gott, der alles verkörpert, was Gott ist. Die Wahrheit und das Leben, die Liebe, jetzt mit dem ersten Johannesbrief, wie wir es jetzt hier in dem Text haben. Und Jesus ist der Weg dahin. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Im Moment nehmen wir ja mal das Ziel in den Blick. Und hier in dem Textabschnitt, da taucht auf, also wir sollen nicht im Tod sein, sondern sollen im Leben sein. Und Leben ist mit Liebe sozusagen gleichzusetzen. Und wir sollen durch Jesus leben, das ist dann in Vers 9. Und wichtig ist, damit wir eben in, nicht nur in dieser Welt mit Gott zusammen sein können und durch ihn leben können, sondern vor allen Dingen auch in der Ewigkeit, brauchen wir eine Sühne für unsere Sünden, für das, was uns Gott trennt. Das lesen wir in Vers 10. Also, und dann haben wir noch, dass Gott, genau, in Vers 12 diese Formulierung, dass wir in Gott bleiben, nee, beziehungsweise Vers 13, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Das sind immer diese Wechselbeziehungen, diese letztlich Einheit mit Gott. Wir sollen in Einklang kommen mit ihm. Und sein Wesen ist Liebe, also sollte auch unser Wesen immer mehr Liebe sein, immer mehr Liebe werden. Und ganz interessant finde ich am Ende von Vers 13, da ist dann nochmal von seinem Geist die Rede, weil durch seinen Geist ist Gott jetzt schon in unserer Nähe, bei uns, wenn wir unser Herz öffnen, sogar in uns. Das ist diese Beziehung, die Gott zu uns haben will. Im Himmel wird es nur Gott geben. Hier ist eben die Frage, wie viel Raum wollen wir ihm geben? Aber im Himmel werden wir nur in der Gemeinschaft mit Gott sein können. Und das ist letztlich das Ziel dieser kostbarsten Währung Liebe. Wir sollen wieder in die Liebe zurückgeführt werden, die uns letztlich verloren gegangen ist. Und wie kann das geschehen? Jetzt gucken wir uns den Weg an, was wir in diesem Riesentextabschnitt dazu finden. In Kapitel 4, da heißt es dann in Vers 16, wir haben die Liebe gekannt, die Gott unter uns hat und haben geglaubt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt und so weiter. Und eigentlich, ja, und da beschreibt Johannes, was mit ihnen passiert ist. Die haben Jesus kennengelernt und sie haben in ihm die Liebe Gottes erkannt, die Mensch geworden ist. Die kostbarste Währung des gesamten Universums stand ihnen in menschlicher Person gegenüber und sie haben das kennengelernt und haben geglaubt. Andere Übersetzungen, und das finde ich für uns heutige hilfreicher, die übersetzen das so: Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Also so kann man es auch übersetzen. Und da finde ich, wird es für uns ein bisschen zugänglicher, was bei uns letztlich passieren muss, damit die Liebe Gottes bei uns ankommen muss. Es müssen uns die Augen aufgehen, beziehungsweise wir müssen uns die Augen des Herzens öffnen lassen, dass wir sehen, ja, dass Jesus die menschgewordene Liebe Gottes ist und was er für uns getan hat, wie er uns begegnen will. Und deswegen ist so wichtig, im Neuen Testament die Evangelien zu lesen, was uns da berichtet ist über Jesus als die menschgewordene Liebe in Person. Wir haben gekannt und erglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Mir ist wichtig, dass wir begreifen, ich denke, der Text macht es eigentlich deutlich und die ganze Bibel macht es von vorne bis hinten deutlich, in Gottes Herz ist immer nur die reinste Liebe für uns. Da konnte auch die Sünde, die in die Welt gekommen ist, nichts dran ändern. Von vorne bis hinten, also im dritten Kapitel geht die Sache ja schon schief, im dritten Kapitel der Bibel und dann ganz, ganz viele Kapitel, was Gott alles tut, um ja, wieder die ganze Sache wieder in Ordnung zu bringen, die schief gegangen ist. Gott legt sich derart ins Zeug, das macht nur jemand, der wirklich in seinem Herzen Wertschätzung hat für die Verlorenen, für die Geschädigten, für die Beschädigten, für die, die Unheil, ja, dem Unheil ausgesetzt sind und die Unheil bringen. In Gottes Herzen ist immer nur reinste Liebe für uns gewesen und es ist weiter so und es wird aus meinem Verständnis von der Bibel auch immer so sein. Es nützt aber unseren Herzen nichts, wenn sie es nicht begreifen, wenn sie es nicht checken, wenn sie sich nicht dafür öffnen, wenn sie es nicht annehmen und letztlich in sich aufnehmen und die Liebe dort wirken lassen. Also deswegen glaube ich, was hier steht, hat wirklich ganz, ganz tiefe Bedeutung. Es ist wichtig, dass wir erkennen, die Liebe Gottes, wie sie uns in Jesus begegnet, und dann auch glauben, unser Herz vertrauensvoll öffnen und Gott in unserem Herzen in Empfang nehmen. Und dann kommt nochmal das, was ich vorhin ja auch schon gesagt hatte, mit diesem, das steht sogar noch davor im Vers, ich bin hier gerade ein bisschen durcheinander gekommen, dass Jesus gekommen ist als Sühnung für unsere Sünden. Also Gott macht den Weg frei, indem Jesus bezahlt und wir sind eingeladen, uns dafür zu öffnen, uns darauf einzulassen und diese Sühnung Gottes in Empfang zu nehmen, sie wirklich zu verstehen und in uns wirken zu lassen. Und dann kommt ja hier in dem Abschnitt, wie ich jetzt zusammengestellt habe, dann diese Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Die Freimütigkeit am Tag des Gerichts, das heißt, wenn offenbar wird, wie es wirklich in uns aussieht, wenn ich Gott gegenüberstehe, glaube ich, wird er mir nicht mehr sagen müssen, was alles nicht an mir mit ihm übereinstimmt. Ich glaube, alles in mir, was nicht mit ihm einstimmt, wird nämlich genau das Problem haben, was hier beschrieben ist. Das wird nämlich nicht Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Das wird nämlich sich vor Gott verstecken wollen. Genauso wie wir es bei Adam und Eva in diesem dritten Kapitel der Bibel sehen. Sie übertreten das Gebot Gottes. Und Gott muss es ihnen nicht sagen, dass sie sein Gebot übertreten haben. Die kriegen ganz automatisch Angst vor Gott und verstecken sich. Unsere Herzen, die tragen was Göttliches, was wir von Gott bekommen haben in uns. Das ist das, was uns zu Ebenbildern Gottes macht, was uns Ebenbilder Gottes sein lässt. Und wenn wir uns durch die Sünde, durch ja, die Missachtung dessen, was Gott wichtig ist und was gut ist, wenn wir uns da von Gott abwenden, dann weiß unser Herz das. Es verliert die Geborgenheit, die es eigentlich in Gott haben könnte und ursprünglich hatte. Dann wird es unruhig. Dann spürt es, da ist was schiefgelaufen. Da stimmt was nicht mehr mit mir. Und das ist ja tatsächlich so. Dann stimmt etwas nicht mehr mit mir, wenn ich letztlich Gott den Rücken kehre, wenn ich ihn missachte, wenn ich letztlich aus dem Bereich seiner Liebe trete. Gottes Wesen ist Liebe. Wir missachten Gottes Willen. Das ist keine Liebe. Wenn ich den, der für mich gut ist, der von dem mein Leben kommt, wenn ich den missachte, dann trete ich aus der Liebe raus, die er für mich hat und die eigentlich uns verbinden sollte. Und damit löse ich mich von Gottes Liebe. Und das merkt das Herz, das lässt es unruhig werden. Und das ist dann das, was wir vorhin gelesen haben, Tod statt Leben. Hat Gott gesagt, wenn ihr von diesem einen Baum esst, der war jetzt nicht giftig oder sonst irgendwas, ja, hat nur einfach gesagt, dieser eine Baum, der gehört mir. Ja? Da esst ihr nicht von, der alle anderen Bäume, da könnt ihr von essen, das ist okay, tobt euch aus. Es war so einfach im Paradies, da musste man nur eine Sache sich merken, dieser Baum da, der gehört Gott und der Rest hat funktioniert. Da war keine Störung drin. Und die Angst letztlich, sie entsteht daraus, dass unser Herz weiß, oh, da ist was falsch gelaufen. Vielleicht verstehen wir es nicht richtig, aber wir treten dann zu Gott auf Abstand, weil wir instinktiv spüren, das passt nicht mehr zusammen. Und jetzt möchte ich mit euch vom vierten ins dritte Kapitel zurückspringen, weil das jetzt, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist für den Weg der kostbarsten Währung zu uns. Da geht es nämlich darum, um diese Unruhe in unseren Herzen. Im Vers 20, wenn unser Herz uns verklagt, verurteilt, wenn diese Unruhe da ist, Gott ist größer als unser Herz. Gott kennt alles. Und er hat Jesus gegeben, damit wir keine Angst haben müssen vor dem, was plötzlich alles, ja, uns in uns selber begegnet oder in dem Verhalten, was wir an den Tag legen, was andere uns spiegeln und so weiter. Wir neigen ja dazu, uns dann immer zu rechtfertigen, zu erklären, zu sagen, warum das alles doch nicht so schlimm war für denjenigen, den ich jetzt gerade hier ja, blöd angemacht habe. Ich bin halt so, ja, das ist eine schöne Erklärung für den anderen, es hilft ihm, wenn ich ihn böse angeguckt habe und er gerade erschrocken ist. Wie kann ein Pastor so böse gucken? Ja, also meine Kinder haben mir das gespiegelt vor ein paar Jahren, dass ich so einen Blick hätte. Ja, seid froh, wenn ihr den noch nicht bei mir so kennengelernt habt, aber ja, meine Kinder haben schon drunter gelitten. Und dann ist es wichtig, dass wir als Eltern uns das anhören von unseren Kindern und nicht das wegerklären, sonst trauen die ihrer Wahrnehmung nämlich nicht mehr. Und dann gucken sie vielleicht später auch andere Leute böse an. Das ist nicht gut für Beziehungen, nein. Deswegen, wenn immer uns unser Herz verurteilt, Gott ist größer als unser Herz. Ich lese uns mal aus der Elberfelder vor, die Vers 19 und 20 ist ein bisschen anders als in der Übersetzung. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm, also vor Jesus, vor Gott, unser Herz zur Ruhe bringen. Das ist die Idee Gottes, dass ja, wir uns nicht verstecken vor Gott mit dem, was uns jetzt Angst macht in unserem Herzen, wo wir spüren, das ist schief gelaufen, sondern dass wir zu ihm gehen, bei ihm angenommen sein, erleben dürfen, trotz all des Mists, der sich da gezeigt hat. Dass wir vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Genau deswegen ist Jesus gekommen und hat mit seinem Leben bezahlt für die ganze Welt, damit alles zum Vorschein kommen kann und uns in der Ewigkeit dann nichts mehr von Gott trennen muss. Und ich glaube, dass durch Jesus wirklich das Realität geworden ist, was Gott im Alten Testament schon gezeigt hat, im Propheten Ezekiel, Kapitel 36, Vers 26, und ich werde euch ein neues Herz geben, ein Herz, das nicht mehr Angst haben muss vor Gott. Und ich werde einen neuen Geist in euer Inneres geben, dazu, damit das passieren kann. Und ich werde das steinerne Herz, das nicht empfänglich ist für Gott und seine Wahrheit, das sich immunisiert hat gegen, ja, gegen das Schlimme im Leben, aber eben auch gegen Gott. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, ein lebendiges Herz, das wieder die kostbarste Währung aufnehmen kann und daran heilen kann und es weitergeben kann in diese Welt rein. Gottes Weg, beziehungsweise der Weg der Liebe zu uns, dass Gott sein Wesen offenbart, seine Liebe bis in den Tod rein, dass Jesus seine Seele hineingibt in den Tod, seine göttlich reine Seele, damit unsere unreinen Seelen aufatmen können, weil sie einfach wissen, sie sind angenommen, obwohl sie so sind, wie sie sind. Und dass wir erkennen und glauben, wer Gott ist, wer Jesus ist, und dann wirklich bei ihm Ruhe finden können in unseren aufgewühlten Herzen, uns nicht mehr verstecken müssen, sondern Annahme und Vergebung erleben können und dadurch unser Herz erneuert wird zu dem wahren, ewigen Leben. Das ist dann, wenn die Liebe, die kostbarste Währung, zu uns kommt. Und jetzt machen wir noch mit dem vierten Punkt weiter, nämlich Gottes Weg oder der Weg der Liebe mit uns dann. Da habe ich deswegen nochmal mit Vers 13 aus dem dritten Kapitel angefangen, weil damit hat er ja begonnen, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. Gottes Wesen ist in dieser Welt nicht willkommen. Seine ganzen Gaben, alles Schöne, will man natürlich gerne mitnehmen, aber seine Wahrheit, Die will man nicht. Die ist nicht willkommen in dieser Welt, dabei ist die so dringend benötigt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Liebe leben lernen. Das ist ja das ganze Anliegen dieses Kapitels, von vorne bis hinten, was ich euch vorgelesen habe. Der Johannes hat offenbar gemerkt, in christlichen Gemeinden klappt es mit der Liebe nicht so untereinander. Und er haut ordentlich drauf, finde ich. Also wenn man sich das nochmal durchliest. Ich habe jetzt ja gar nicht die schlimmsten Aussagen, die da drin stecken, mit euch genauer angeguckt. Ja, da kann einem schon schwummrig werden. Aber es ist ihm wichtig, weil für ihn klar geworden ist, was er mit Jesus erlebt hat, die Liebe ist nicht nur eine Handlung, sondern das ist wirklich die Substanz unseres Herzens. Das ist eine Beschaffenheit des göttlichen Herzens und wir sollen genauso darin leben. Wenn ich mir jetzt angucke, was Jesus zum Beispiel in den Evangelien sagt, da ist es nicht nur eingegrenzt, die Liebe auf die Glaubensgeschwister, sondern da macht Jesus deutlich mit dem höchsten Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer ist der Nächste? Wird da Jesus dann auch gefragt, als er mal darüber mit Schriftgelehrten diskutiert. Dann sagt er, der mich braucht, dem ich zum Nächsten werden kann, weil ja, er Bedarf hat und ich kann helfen. Also, Jesus erweitert es im Grunde, nicht nur die Glaubensgeschwister brauchen Liebe, sondern auch die Leute, denen ich helfen kann, der in Not ist, wo ich was geben kann, materiell, aber auch seelisch, wo Not ist, einfach für denjenigen da sein oder auch geistig, ihm so Sachen verstehen helfen oder geistlich, ganz wichtig, eben die Beziehung zu Gott. Und Jesus setzt dann in der Bergpredigt sogar nochmal einen gewaltig drauf. Er sagt nämlich, wir sollen nicht nur die lieben, die uns, sagen wir jetzt mal, brauchen, sondern auch unsere Feinde. Und das Interessante ist, in dem Kontext sagt Jesus dann in der Bergpredigt am Ende des 5. Kapitels, könnt ihr nachlesen, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also in der Feindesliebe zu denen, die mir sogar Böses wollen, da in der Liebe zu bleiben, in dieser Grundhaltung zu bleiben, der andere ist trotzdem wertvoll für mich und ich wende mich nicht von ihm ab, sondern er braucht mich vielleicht und deswegen will ich ihn sogar segnen und ihm Gutes tun. Darin soll sich ja, unser himmlischer Vater in unserem Herzen widerspiegeln, bis hinein in unser Verhalten anderen gegenüber. Und das ist natürlich dann so richtig die höchste Liga, in der wir eigentlich unterwegs sein sollten. Und deswegen ist es gar nicht verwunderlich, wenn unser Herz uns immer wieder deutlich macht oder wir feststellen, wir passen in dieses Ideal Gottes gar nicht rein. Aber so möchte die Liebe zur Welt kommen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. All das Eure geschehe in Liebe. Alles, was euch ausmacht, soll in Liebe geschehen. Und die Liebe, das wird ja hier dann deutlich. Habe ich noch eine Folie? Ich glaube, da habe ich noch eine Folie, genau. Das ist ja schon krass, was er da in Vers 20 am Schluss sagt hier. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, da ist er ein Lügner. Ja gut, seinen Bruder hassen macht wahrscheinlich kaum einer bei denen, die gut fromm erzogen sind. Aber wie es dann weitergeht, denn wer seinen Bruder nicht liebt, hui, das begegnet einem häufiger, dass die Liebe auch bei uns Christen Mangelware sein kann in bestimmten Situationen. Und da, finde ich, ist diese Aufforderung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, auch eine Sache, die uns durchaus ins neue Jahr hinein begleiten darf, auch wenn jetzt dann im neuen Jahr eine neue Jahreslosung auf uns wartet, weil das wird ein Dauerthema sein, bis ins, ja, wie war es formuliert, den Tag des Gerichts, ja, wo offenbar werden wird, was die Substanz unseres Herzens ist. Insofern ist die Liebe zu unseren Mitmenschen der Prüfstein dafür, wie es tatsächlich mit unserer Liebe mit Gott aussieht. Ob wir das letztlich das Konzept der Liebe verstanden haben und es tatsächlich angefangen hat, in uns wirksam zu sein, oder ob wir doch vielleicht mehr aus der Angst raus agieren, aus der Angst raus fromm und brav sind, damit wir ja im Gericht nicht irgendwie was Negatives nachgewiesen bekommen können. Ich wünsche uns, dass wir wirklich das verstehen können, was da in Vers 19 steht. Alles beginnt mit der Liebe Gottes zu uns. Erstens in der Schöpfung, er ist der Ursprung der Liebe. Und zweitens für das, was schiefgegangen ist mit unserer Liebe, ist er das Heilmittel. Und dass wir deswegen lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat. Dass wir deswegen immer mehr in der Liebe sein können, aus der Liebe Gottes zu uns raus agieren können. Und so verstehe ich auch dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weil wenn man das von dem losgelöst sieht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja, ich liebe mich nicht, brauche ich auch nicht lieben. Ja, also so können wir uns ja auch was in die Tasche lügen als Menschen, sondern wir sind geliebt von Gott. Jesus hat seine göttliche Seele für uns in den Tod gegeben, damit wir Leben, ewiges Leben haben können, weil er uns zuerst geliebt hat. Deswegen können wir lieben und deswegen sollen wir lieben. Und deswegen soll seine Liebe durch uns geschehen, durch uns getan werden und diese Welt verändern. Amen.